Herzlich willkommen zur neuen Episode des Popkultur Beichtstuhls. Daniel Enti Enstrasser nennt sich als Esel zuerst und meldet sich live auf dem Popkultur Beichtstuhl Aufnahmezentrum. Mir zugeschaltet sind von der Warhammer Front Mako Markus Kopp. Hallo.
For the Emperor, hallo.
Und vom Wiener Zentralfriedhof zugeschaltet, wo momentan die österreichischen EM-Hoffnungen aufgebahrt sind, Michael Michi Baumgartner.
Hallo, ich bin traurig.
Okay.
Ach, Michi.
Michi, ja, du hast ja nicht selber mitgespielt. Das kann nicht so schlimm sein.
Aber es fühlt sich so an.
Ach so, okay.
Ja.
Ich habe 20 Spiel geschaut bis jetzt.
Das ist ja traurig. Ich hätte lieber kein Spiel geschaut. Nein. Kurz zur Erklärung für alle Nicht-Fußball-Fans, weil unsere Popkultur-Beispiel-Hörerinnen und Hörer sind ja alles Nerds und Fußball-Haters, so wie der Marco und der Enti. Deswegen, kurz zur Erklärung, wir sind am Dienstag sehr unglücklich gegen die Türkei im Achtelfinale der Euro ausgeschieden. Und jetzt ist eine unglaublich große Leere in mir. Und ich freue mich schon auf die WM in 2 Jahren. Um hoffentlich wieder dabei sein. Genau, aber heute ganz was anderes. Thema, Enti, was hast du ausgesucht von den 8 Themen, die du uns vorgestellt hast?
Da Marco hat gesagt, hey, mach's, wie du willst. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir Iconic Movie Outfits Teil 2.
Ist das Teil 2, wenn du sagst, wir machen Teil 2, schaust du da, wie gut die Folge angekommen ist? Und dann nimmst du irgendwas, was gut angekommen ist?
Nein, ich erinnere mich daran, wie mir das gefallen hat während der Aufnahmen, ich denke.
Also rein euer egoistisch, narzisstisch, wie du bist, nimmst du das, was dir gut gefallen hat.
Wow, ja. Aber man spielt schon nochmal. Genau. Den EM-Frust ein bisschen hört man schon raus. Ne?
Ja.
Da teilt er gerne aus, der mich jetzt.
Sei froh, dass du keinen Kebab jetzt am Tisch stehen hast. Da war ich noch gemeiner
zu. Vielleicht wird sie mir hier helfen, den Frust zu bekämpfen, wenn er selber mal ein Thema vorschlägt. Oh je, aber dann kann das ja dauern mit dem Frust.
Uff. Ja, ich würde schon Fußball in der Popkultur.
Kick it like Beckham. Ja, ich wollte es sagen. Oder Bandit like Beckham, wie es im Original heißt.
Genau.
Aber das verstehen ja die Europäer nicht.
Shaolin Kickers?
Oh ja.
Nicht Yakuza. Wie heißt das Gameboy-Spiel?
World Cup.
Japanische.
Das ist auch japanisch.
Fatuka 11 oder was?
Also mit dem.
Mit der Akademie. Was
eine Zeichentrickserie cool. Gibt.
Ja, nein, aber das habe ich ganz geil gefunden. Da gibt es ein Spiel, was so ein bisschen rollenspielmäßig, hast du deine Mannschaft aufgebaut und hast da spielen müssen auch. Und dem verschiedene Fähigkeiten gehabt dann. Das war ganz cool, echt.
Die Kickkasse, also, wird die Anime-Serie kassen?
Tollen Fußballstars.
Ja, und natürlich das Gameboy-Fußballspiel, wo man die Gegner so faulen hat können.
Ja, ich habe da nicht World Cup gesagt, 3-mal.
Achso, Entschuldigung. Ist das, ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. World Cup.
Ich die Augen so auserkennen sein.
Wir hatten die Folge geheißen.
Das war um die Mitte herum von unseren Folgen. Das war in die 50er. Ich glaube, Folge 56 war das, wenn ich mich nicht täusche. Und mir hat es ein bisschen gewundert, wie lang das schon her ist, weil wir haben sind jetzt ein bisschen über
56
über
100. War John Wick Special.
Ja, aber das muss... Die Outfits sind sicher viel später. 70 irgendwas.
Fashion in der Popkultur. 59.
Ja, 59. Ah, 59, das ist okay. Fast 50 wir, Folgen her. Das wundert mich.
Schauen wir mal rein, wie viele Leute sich die angekauft haben.
Effekt spielt keine Rolle bei uns.
Immerhin.
Ja, wie viel?
Ja, immerhin.
Wie viele?
Mhm. Passt. Start mal.
Na, sag halt, wie viele haben es angekauft?
Ja, super.
Ja.
Gut, jetzt wer fängt an? Marco, hauen raus.
Ja. Gut, dass du nochmal geschrieben hast, was wir letztes Mal gemacht haben. Nicht, dass ich mich jeder wiederhole. Weil ich war mir nicht sicher, ob ich Ding erwähnt habe. In Columbo habe ich den letztes Mal erwähnt.
Nein, ist nicht in der Liste.
Ja. Also, eigentlich ist es ja voll ein scheiß Outfit, oder? Der Trenchcoat, den er so hat.
Ja, es gibt aber nur zwei. Es gibt ja nur zwei, zwei Arten von Menschen, die Trenchcoats anhaben können. Entweder Exhibitionisten oder der Columbo.
Ja, und ich meine, es schaut schon ein bisschen deppert aus an ihm, aber es funktioniert für ihn, oder? Das voll. Outfit. Und ich glaube, für mich würde das nicht funktionieren, oder?
Habt ihr
mal. Das funktioniert für niemanden, hä?
Habt ihr einen Trenchcoat gehabt?
Nein.
Weil ich glaube, mich jetzt zu erinnern, dass ich mal kurzzeitig in der HTL-Zeit einen Trenchcoat angehabt habe.
Cool, hast du so hartgekochtes Ei drin gehabt?
Und auch nicht der Columbo. Aber ich glaube, ich habe damals eine Zeit lang einen Trenchcoat von meinem
Dad. Also ein Beigen auch, oder andere
Farben? Ja, ein Beigen.
Okay. Hast du also eine alte Zeitung außerstehen lassen, ein bisschen?
Mhm.
Das musst du ja wieder zunehmen.
Was ist ja ein Trenchcoat genau? Das ist ja einfach ein langer Mantel, oder?
Ja, schon. Aber in dem Fall ist halt, dass die Farbe beige auch ein bisschen wichtig ist. Der Enti gibt uns Signale. Ich weiß nicht, was er uns sagen will.
Ich schau nicht.
Er weiß nicht, was beige für Farbe ist, weil er farbenblind ist ein bisschen. Ha?
Enti.
Der Witz kommt nicht an, er reagiert nicht.
Hat der Kanton? Hätte uns nicht vielleicht.
Jetzt ist er ganz weg.
Okay.
Also wie du uns sollst, wenn er da wäre noch, natürlich.
Ja, na, eben, aber Trenchcoat ist ja eigentlich nichts anderes wie einfach ein zweireihiger Mantel, mittellang. Ja.
Knöpfe vielleicht und so ein Bantel zum Zubinden noch, oder?
Ja, genau.
Hat keine Kapuze, nein. Hat so einen Kragen zum Aufstellen noch.
Und hinten hat er da so ein Doppelfenster, hat er hinten so eine Doppelkante eigentlich ist. Was ich meine?
Doppelkante. Dass
bei der Rückseite, am Rücken oben nochmal so ein.
Wo noch so ein Stoff drüber steht.
Ja, genau.
Verstehe, was du meinst.
Ich weiß nicht, ob das beim Trenchcoat normal ist, aber.
Ich glaube, der Columbo hat es nicht, glaube ich.
Columbo hat es nicht gehabt.
Ja, es gibt ja Bilder, wo der Mark Ruffalo so einen Trenchcoat anhat. Und da ist ja mal aufgekommen. Das wäre eigentlich ein gutes Remake, wenn er Mark Ruffalo in Columbo spielen würde, einen neuen,
der
oder?
Mark Ruffalo war ein guter Columbo, ja.
Ich glaube, das wird voll passen.
Und ich habe ja Columbo sehr geliebt. Ich habe Columbo damals, also wo der groß war.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob er da überhaupt groß war oder ob er da wieder groß war.
Aber das geht also halt so über einen langen Zeitraum, deswegen ist er immer wieder groß gewesen.
In den 90er habe ich immer am Sonntagabend, ist immer auf ORF Columbo gewesen.
Ja.
Okay, deutschsprachige Erstausstrahlung 1969 und bis September 2004.
Eben, da ist oft, glaube ich, im Jahr auch so Folge gekommen, glaube ich.
Und
nicht fix gewesen.
Das habe ich. Eigentlich hat sich so eingebürgert, das immer mit meiner Mama am Sonntagabend zu schauen. Und das hat sich dann aber auch auf so die erste Beziehung übertragen, dass man dann irgendwie am Sonntagabend war immer so Columbo. Viele machen ja
Tatort.
Tatort immer noch. Das habe ich nie gemacht. Bei mir war es immer am Sonntagabend Columbo.
Ja. Das Blöde ist, es gibt halt nicht so viele Columbo-Folgen, glaube ich. Du bist halt dann.
Gefühlt schon, aber finde ich, aber eigentlich waren es glaube ich gar nicht so viele.
Nein, ich glaube 30 oder 40 vielleicht. Ne?
Jetzt schauen wir mal, was sagen sie da? 69.
Ah doch, so viel, okay.
In Hallo. 10 Staffeln.
Ja, aber ich glaube, ich kenne so ziemlich alle. Und der Trenchcoat begleitet ihn halt von Folge 1 weg bis zur letzten. Und
ich habe jetzt gerade noch recherchiert, also schon im Vorfeld natürlich, Trenchcoat ist Schützengrabenmantel.
Hört es mir?
Ja, der Enti.
Kurz, der nix
passt. Ja,
mein Handy.
Was ist los, Enti? Hast du versehentlich Mute gedrückt und nicht mehr gewusst, dass es muted war? Nein.
Aber okay. Columbo war schon großartig, aber wie gesagt, die Staffel, was auch schräg ist, Staffelpremiere. Deutschsprachige Staffelpremiere von Staffel 10, die 14 Episoden gehabt hat, war 1992. Staffelfinale war von 2004. Der Staffel.
Ja.
Also da war wirklich
Ja, von da haben Staffel sie mal 10. wahrscheinlich aufgehört synchronisieren und dann irgendwie einen fertig gemacht.
Nein, es war nämlich in Ausstrahlung USA war 1990 und Staffelfinale USA war 2003. Das war so, wie du gesagt hast, ja. pro Jahr nur eine rausgekommen ist in Staffel 10, ungefähr. Weil Staffel 9 waren 6 Episoden und die ist von Ende November 1989 bis
wird Mitte eigentlich
Mai 1990
gegangen. Wird der Tatort eigentlich also, in Staffeln? Weil ich wundere mich gerade ein bisschen, vielleicht ist es so ein bisschen wie beim Tatort, der wird ja auch nicht in Staffeln eingeteilt, oder? Achso, okay.
Also Columbo ist schon in Staffeln eingeteilt.
Aber ich habe mir jetzt das Outfit nochmal genauer angeschaut. Er hat ja unterm Trenchcoat einmal Atmos so Sakko an, oder?
Mantel. Ah, aber letztendlich einen Anzug immer, im Grauen, oder?
Nein.
Ja, der ändert manchmal die Farbe und Krawatte und Hemd. Ich glaube, das muss dazu.
Ich glaube, er hat immer nur ein Hemd an, oder? Drunter und eine graue Hosen.
Nein, ja, weil manche Bilder gibt es.
Und graue Hosen.
Mit
dem, nein, ja, stimmt. Mit dem
Anzug. Aber das hat er vielleicht einmal gewechselt, also das Outfit.
Ja.
Auf jeden Fall, glaube ich, funktioniert der Trenchcoat nur, glaube ich, wenn mit Hemd und Krawatte, oder?
Ne, wie wir aus, ja, wie man aus It's Always Sunny wissen, funktioniert der auch mit oben ohne, nur Jeans und Trenchcoat drüber.
Ja, aber das stimmt. Ist der Duster, das ist wieder was anderes.
Na.
Da wolltest du schon vorausgreifen, ist das schon?
Fun Fact, also Schauspieler, gespielt ist ja der Columbo One von Peter Falk, der nicht nur durch sein Glasauge bekannt worden ist.
Deswegen eigentlich,
sondern ja. Eben hauptsächlich durch Columbo, aber er hat doch, wo hat er mitgespielt, wo ich mir gedacht habe, ah, schau, spielt ja der Columbo mit.
Ah, ist das das, wo sie den Schatz suchen? Wie heißt das?
Bei Die Braut des Prinzen spielt er ein Opa, der im Fred Savage die Gute-Nacht-Geschichte vorliest. Ja, das Monster,
genau.
Oder?
Genau. Das daher ist es.
Genau. Das.
Ja. Ja.
Ich habe jetzt gedacht, Mad World, aber da spielt er gar nicht mit, oder? Mad World.
Ja, das große Rennen spielt er mit. Aber wie gesagt, Andy war ja kurz weg. Wie gesagt, das war früher so eine Tradition, das mit meiner Mama am Sonntagabend immer Columbo zu schauen. Ich habe es ja immer witzig gefunden, du hast ja bei Columbo auch immer schon gewusst, wer der Mörder war. Andererseits, weil du es gesehen hast, wer der Mörder war. Mhm. Und andererseits, weil es immer der Celebrity war. Also ja. Die Mörder waren ja immer die Celebrities. Da haben wir, glaube ich, Gott und die Welt mitgespielt. Angefangen vom, also jeder, der Rang und Namen hat bei Columbo mitgespielt.
Teilweise und, sogar öfter und dann halt andere Charaktere.
Ja.
Komisch war, weil da William Shatner, glaube ich, hat mindestens zweimal mitgespielt, glaube ich.
William Shatner hat mitgespielt, Walter König, also der Chekhov hat mitgespielt, Leslie Nielsen.
Leonard Nimoy, glaube ich, hat auch mitgespielt einmal.
Ja, genau. Bruce Kirby. Also es haben wirklich extrem viele Persönlichkeiten mitgespielt. Und das war schon immer cool, weil es ist ja eigentlich mehr darum gegangen, außer zu finden,
wie das ist eigentlich, da ist ja schon tausendfach drüber geredet worden. Das ist ja die einzige Kriminalserie, die so funktioniert. Oder die Spannung dadurch verursacht, im Protagonisten zuzuschauen, wie er draufkommt. Also man fragt sich nicht selber vor dem Fernseher, hey, wer ist der Mörder, sondern man fragt sich, wie kommt er da jetzt wohl drauf?
Ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das die einzige ist, die so ist. Da gibt es sicher andere auch, oder nicht?
Weißt du gar nicht.
Nein,
aber ist ja dann leider 2007 hat er dann, ist er dann bekannt worden, dass er Alzheimer hat und ist dann eigentlich relativ schnell nicht. 2011 ist er dann verstorben.
Ja.
Aber ich kann mich erinnern, da hat es doch ein paar so, nein, das. Die Bilder, wo er so verstört auf der Straße ist, das war nicht der Peter Falk, oder? Das war der nein, Willi
Tenner. Also du meinst den Downfall von dem Schauspieler. Das war der, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Wright, glaube ich, im Nachnamen. Das war der Schauspieler, der einen Willy Denner gespielt hat. Alter Alf, ja. Alf ist sowieso der Cursed Sitcom, weil da haben, glaube ich, bis auf den Brian, haben, glaube ich, alle nicht so besondere Karrieren hingelegt. Und
ich wollte noch was zum Peter Falk sagen, kurz. Ich kann mich erinnern, der war mal eingeladen bei Wetten, dass. Und er ist natürlich englischsprachig, ist, glaube ich, kommt aus, steht das da?
Hollywood.
Los Angeles.
Ja,
LA. Ah, nein, New York, ist er sogar, New Yorker. Und er ist halt auf der Couch gehockt und neben ihm, und ich weiß jetzt nicht mehr, da hat es die Serie gegeben, Drei Damen vom Grill oder so, hat er geheißen. Und die älteste von der Serie, oder, ist neben ihm gehockt. Und er formiert, ich weiß nicht, wie alt er da schon war, also echt sehr alt, fallen schon die Augen zu und währenddessen wird er voll gequatscht von der rechts von ihm, die nicht einmal, glaube ich, gewusst hat, dass er hat Deutsch versteht und die hat er, glaube ich, mit Deutsch hat die einfach in voll gequatscht. Und dann ist er halb eingeschlafen. Und dann habe ich gedacht, ja, Peter Falk, na, das hast du verdient. Schlaf leider.
Ihr seid immer so zart, wenn Amerikaner, die bei Wetten, dass waren, wie die dann im amerikanischen Fernsehen über Wetten, dass erzählen, wie verrückt es ist, dass man da eine Stunde lang da sitzt als Celebrity. Weil die es halt gewohnt sind, die haben wir 5 Minuten Bit und dann müssen sie woanders hin. Und das kostet ja auch. Und bei Wetten, dass sitzen sie einfach einmal eineinhalb. Wenn da der erste Gast, der sitzt da eineinhalb Stunden.
Ja, aber auch nicht alle kennt man vor. Irgendwann haben sie halt den Schmäh
gesagt. Also, wir müssen jetzt leider verabschieden.
Ja, er muss einen Flieger kriegen oder so irgendwie.
Aber mir kommt vor, das ist dann erst gegen Ende für Wetten, dass so irgendwie worden. Früher ist mir vorgekommen, also das war eher die Ausnahme, dass das gesagt worden ist, oder? Ja,
ja, das stimmt, ja. Ja. Aber warte mal, ist das nicht ein super Thema für Outfits? Thomas Gottschalk? Nein?
Ja, stimmt bei euch. Doch, Thomas Gottschalk muss man schon jetzt in dieser Folge.
Aber da könnt ihr mir jetzt keins aussuchen, ich weiß nicht.
Nicht? Ja, man, die waren alle auffällig, sagen wir so.
Nein, aber der Thomas Gottschalk ist einfach bis heute, oder? Ist der bekannt eigentlich für seine verrückten Outfits, oder? Also das war schon ein bisschen sein Markenzeichen.
Ja, schon.
Die blonde Tolle und seine verrückten Outfits. Also,
ja. Leopardenmuster war bei jedem zweiten, kriegt man vor.
Blauer Glitter ist, glaube ich, auch groß geschrieben in seiner Garderobe.
Er hat halt so ganz bunte, also immer so bunte Sakkos mit so irgendwelchen Muster. Gold war sehr viel, Leopard war sehr viel. Und halt die klassischen Hardcore 90er Outfits mit dem massiven Schulterpolster. Ja. Also da macht Googlen auch Spaß.
In meinem Kopf gibt es 3 große Eckpunkte. Spitz zulaufende Lackschuhe, super enge Skinny Jeans und schulterbepolstertes Paillettensakko.
Mhm.
Ja, okay.
Ja, das ist halt, so eine Art schaut das auch auf Google Bildersuche aus.
Ja. Der Kai Ebel, glaube ich, ist der Nachfolger so gewesen, der inoffizielle. Was ist denn kennt? Formel 1. Ja.
Doch, stimmt. Ja, genau. Der
hat das Outfits gehockt.
Ich muss jetzt auch noch.
Das spricht schon ein bisschen Bände, hey, dass es im linearen Dachfernsehen reicht, einfach ein bisschen aufgeregteres Sakko anzuhaben, hey, dass du dann quasi in die Geschichte eingehst, als das Showmaster Kasperle mit die 8 so verrückten Outfits. Das ist so nicht. Ja.
Ja, aber ich finde, der hat das schon immer gut
gemacht. Ja, das hat ja nicht er gemacht, das hat halt sei Stylistin gemacht. Der ist halt da angerockt. Der ist halt.
Ja, aber privat, glaube ich. Ich glaube, der ist privat da.
Schon. Ich stelle mir das so vor, dass der Chattel halt los, der fliegt von Miami oder wo er halt eigentlich wohnt, fliegt er zurück nach Deutschland. Dann holt eine öffentlich-rechtliche Limousine ab ins 5-Sterne-Hotel, dann holt man ihn, dann klatscht ihm die Visagistin und die Ausstatterin, klatscht ihm das Outfit auf und dann geht's auf die Bühne. Nicht da? Okay.
Nein, das glaube ich gar nicht.
Das glaube ich nicht. Also wenn, dann hat er wahrscheinlich 3 zur Auswahl und er sucht aus, was ihm am besten taugt, glaube ich. So, hier.
Also no chance in hell, dass der mit seinen privaten Klamotten da
auf. Tommy.
Das kann ich mir schon gar nicht vorstellen.
Ja. Ja, das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich wette, dass der Wünsche hat für die Show und dann sagt er, hey, sag mal,
das ist die Show. Ich glaube auch, dass der relativ viel dass der relativ viel selber entscheidet. Ich glaube nicht, dass der sich irgendwas aufdrucken lässt. Ja. Gut.
Das war mein Einstieg.
Toller Einstieg, Marco, hast du gescheit Speed aufgenommen.
Ja.
Ich habe auch noch, wo ich heute drüber nachgedacht habe, welche Outfits, da sind mir alle eingefallen, was wir letztes Mal schon besprochen haben, weil ich vergessen habe, dass wir es schon mal gemacht haben. Aber mir ist dann noch was eingefallen, nämlich The Big Bang Theory. Und da sind nämlich für mich, also ich finde, das hat auch extrem ikonische Outfits. Nämlich für jeden Charakter irgendwie. Also das ist echt ganz witzig, weil also der Sheldon hat ja immer diese Superhelden, Sheldon und Leonard eigentlich immer diese Superhelden-T-Shirts oder diese, nicht einmal Superhelden, also eigentlich Popkultur-T-Shirts, oder?
Aber er hat Popkultur da Longsleeve, oder? Und drüber ein T-Shirt.
Genau.
Ja.
Und der Sheldon hat halt immer das Longsleeve und drüber das T-Shirt, was ja in den 90er schon sehr, sehr in war. Einerseits die Longsleeves und T-Shirts oder andererseits auch Longsleeves mit unterschiedlichen, also andersfarbigen Ärmel, wie der Torso-Teil quasi. Mhm. Dann der Leonard immer immer Jacke oder Kapuzen Sweatshirt noch drüber, über die T-Shirts. Wo dann irgendwann einmal rauskommt, so, dass er ja nicht die Temperatur vom Raum verstellen hat dürfen. Wo der Sheldon ausgezogen ist und er sagt, er ist jetzt schon seit einem Jahr ausgezogen und er traut sich immer noch nicht, er hat immer noch nicht die Temperatur verstellt, oder? Und dann sagt der Raj, sagt nachher, ob er deswegen immer eben Kapuzenhoodies über sein, also Kapuzenjacken über seinem T-Shirt anhat. Also er hat immer den Style, der Raj immer seine Polunder. Habt ihr Polunder
gehabt? Ich war ein ganz kleines Kind, ja. Ja.
Aber ganz wenig.
Ich kann mich noch erinnern, dass es nochmal eine Phase gegeben hat, wo man, also da war ich schon so in dem Alter, wo ich schon so ein bisschen eigenen Willen in Sachen Anziehen gehabt habe, aber die Mama trotzdem noch entschieden hat, was man anzieht. Und da kann ich mich erinnern, dass ich ein paar Mal Polunder anziehen haben müssen.
In meinem Kopf ist es so ein bisschen ein Harry Potter-Look, so Polunder mit Hemd und Krawatte.
Ja, wenn man so zu Tante gegangen ist, zu Oma und Opa.
Ja. Aber das ist ein Weihnachts-Outfit, ja.
Ja, habe ich das so im Kopf gehabt, dass wir so einen Polunder gehabt haben. Genau, da hat immer die Polunder und so ein bisschen so 80s.
Der immer ein Hemd, der hat immer ein Hemdkragen heraus beim Polunder, oder? Der hat immer so ein Hemd an drunter, der.
Genau, da hat immer ein Hemd, so ein Hemd, eigentlich so eine Jacke und so eine leichte Jacke und ein Polunder. Und natürlich Number One Outfit, Outfit technisch ist halt der Wolowitz, oder? Ja. Mit seine Gürtelschnallen, die großen unterschiedlichen Popkultur-Gürtelschnallen, die ich auch gehabt habe, muss ich ehrlich sein. Eine Ghostbusters-Gürtelschnalle habe ich schon auch gerockt. Und dann eben auch meistens ein Pullover oder ein Hemd.
Oder enge Hosen. Oder?
Enge Hosen und immer die Einsteck Rollkragen. Also die Rollkragen, die
aber Hemd, nur der Rollkragen sein. Drüber.
Und dann Hemd. Da ist gar kein echter Rollkragen drunter, sondern nein, da gibt's das obere Teil.
Echt? Genau, es gibt eine Folge, wo er sich das Hemd auszieht und dann hat er nur oben den Rollkragen. Das ist so ein Rollkragen.
Ich hab sowas.
Das ist ja ein Rollkragen.
Bei uns hat in der Family jemand sowas Rollkragen. Ich habe so ein Ding mal in der Hand gehabt.
Nein, du, ein Halswärmer, meinst du?
Nein, weißt du was? Nein, Blödsinn, das so wechsel ich jetzt. Das mein Vater hat so ein Hemd, quasi einen Kragen mit einem Brustteil gehabt. Also quasi, das kein Hemd war, sondern nur das ein Kragen mit vorne dem Brustteil vom Hemd mit seiner geknöpften Reihe. Das war quasi ein Hemdimitat.
Da habe ich gleich die nächste Frage dazu. Es kennst du dich sicher in die alten Looney Tunes Dinger. Da haben sie auch öfter irgendeinen Anzug
angehabt. Ja, sowas.
Dann hat sowas
war
gegeben, das. Was so raufgeholt hat immer. Sowas, oder? Ja, aber hat es in echt, hat sich das auch so raufgeholt automatisch?
Also das ist mein Vater, war so gewesen, gestärkte, das heißt mein Vater oder mein Großvater, das war es jetzt nicht mehr. Das war so ein gestärktes Stoffteil halt. Super, super gestärkt.
Also in echt hat sich das nie aufgerollt, diese Erfindung.
Wie Treibsand und was ist noch so? Lava.
Ja, genau. Also das sind halt die vier Hauptcharaktere. Also ziemlich.
Ja, aber wie würde ich jetzt die Penny beschreiben?
Eben, die Penny ist eigentlich die, was am Anfang immer so ein bisschen Mädchen vom Land Hotpants und bauchfreie T-Shirts gehabt hat. Das hat sich dann aber im Laufe der Serie auch geändert, weil sie natürlich auch eine Entwicklung durchgemacht hat, die Jungs eigentlich nicht durchgemacht haben. Oder sie hat dann auch ihren Job ist dann auch von der Cheesecake Factory weg und ist dann Sales Rep für Pharma geworden. Das heißt, da hat sie ihren Style schon mal verändert. Und sie ist dann auch immer ein bisschen, also ich glaube, der Plan mit der Penny war ein bisschen anderer von den Writer am Anfang, weil da war sie halt immer die hotte Nachbarin und dann irgendwann ist
normale
sie
aber so einfach
die Nachbarin.
Kollegin,
die die normale Nachbarin eher so im Boyfriend-Look, weißt du, mit so Baggy-Pants und T-Shirt und eher so im gemütlichen Couch-Look und nicht mehr so auf hot, oder? Aber sie war schon immer die Hotte, oder? Geplant. Und dann halt die Bernadette, die immer so ihre Kleidchen anhat, so als so wie so Patchen irgendwie, oder so, wie die Mädels bei so einem Schönheitswettbewerb immer so Kleidchen und so die Süße, oder?
Ja.
Die süße Brave. Wobei das auch witzig ist, weil in der ersten Folge, wo sie auftaucht, da ist sie total doof.
Da arbeitet sie auch in der Cheesecake Factory, wie ist das?
Genau, sie arbeitet auch in der Cheesecake Factory und arbeitet an ihrem. Und dann aber arbeitet sie vor allem an ihrem Doktortitel. Aber am Anfang, in der ersten Folge, ist sie ja voll doof und versteht die Witze vom Howard nicht. Mhm. Und das dreht sich dann aber relativ schnell. Ja, und dann noch die. Die Amy, die halt einfach den Oma-Look rockt. Halt immer mit dem sehr biederen, biederen Outfits einer Hausfrau, Oma aus die 50er, 60er Jahre. Auch immer so, oder viel, also Polunder, Blumenkleider, also so wie halt die Omas früher, also so wie halt meine Oma so ein Haushaltskleider
und ich habe mir das angeschaut irgendwie. For All Mankind, da gibt es ja eine Figur, die es im echten Leben auch gibt, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, das war die Mathematiker oder die Programmiererin, die die Mondlandung, die das Programm, die Software und die Firmware für die Challenger und alles geschrieben hat. Nicht für die Challenger, halt für die Mondkapsel. Mhm. Und das habe ich mir, wo ich die Serie geschaut habe, habe ich mir halt nachher die echten Leute angeschaut, die so in die 50er und 60er bei der NASA gearbeitet haben. Und sie hat eher so den Sekretärinnen-Look wie in die 50er Jahre, glaube ich. Wenn man die Person anschaut, die eine Frau, die eben das Programm geschrieben hat, die schaut ihr ein bisschen ähnlich, finde ich, vom Style her. Ja?
Ja? Ja?
Ja, die Margaret Hamilton. Weil da gibt es ja das bekannte Bild, wo ausgedruckt den Code halt, der ist größer als sie, den hat sie so gestapelt neben sich.
Ja.
Ja, gibt es das berühmte Foto.
Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist er an dem angelegt, kann schon sein. Ja.
Ja.
Kann durchaus sein, weil sie ist ja ziemlich Brain. Also.
Ich kann mir vorstellen, stimmt, dass bei der Benny, die haben das Jahr als Sitcom 2007 angefangen und die werden das Jahr vor Live-Publikum gespielt haben und die werden dann halt, wenn sie gemerkt haben, da kannst du, glaube ich, nicht viel ausholen, viel mehr, wenn du so eine Nachbarin hast, die halt gut ausschaut, in einem normalen Clubbing-Lifestyle verankert ist, so, und neben den Nerds wohnt, das ist halt nicht lang lustig, deswegen haben sie wahrscheinlich ein bisschen normaler und nahbarer für sie auch gemacht, weil wenn die immer so unnahbar gut ausschaut und halt das normale Leben führt und sie, die Nerds, haben halt immer nur. Ja, da kannst du halt nichts machen. Da ist halt gleich mal fertig mit die lustigen Situationen.
Ja, muss halt.
Und als guter Schreiber veränderst die Figur halt.
Genau.
Ja, so much.
Okay. Ja. Ja, aber genau. Ich finde, das ist schon sehr iconic, die Crew da von Big Bang und die Outfits, die sie haben. Also.
Andy, jetzt sind wir schon bei dir angelangt. Hast du auch was gefunden?
ist es deswegen ein bisschen fad, weil den Film, glaube ich, wirklich viele Leute kennen und die Outfits, so ganz, ganz, es gibt wahnsinnig viele Outfits, aber es gibt auch ein ikonisches Outfit aus dem Film, weil auf die Pressefotos mein Brad Pitt ständig mit dem Outfit zickt, und zwar die von Fight Club. Das ist ein David Fincher Film, 1999, kann ich mich noch erinnern, wie ich ins Kino gegangen bin. Noch nicht volljährig, knapp nicht volljährig. Und mir gedacht habe, holy shit, was schaue ich da an? Wenn man den heutzutage anschaut, als Erwachsener, denkt man sich, das ist so gut gealtert, hey. Also, Maskulinität angeht. Aber der Brad Pitt hat da ein Outfit, und zwar blaue Jeans, dann so ein total verrücktes Shirt mit eigentlich im Grunde ein weiß oder hellblaues Shirt mit ein bisschen dunkelblaueren Kreisen und so Cartoon-Raben drauf und eine rote Lederjacke drüber. Und der Kragen, genau, und der Kragen vom Hemd ist halt so über die Lederjacken aussehen. Und er hat dann so eine typische 90er-Jahr Boy-Group-Spike-Frisur und so eine goldumrahmte Pilotensonnenbrille. Und der Look, das ist jetzt zwar nichts für einen privaten Hausgebrauch, aber als Brad Pitt in Fight Club kann man das schon machen. Und das schaut auch richtig daneben aus für den Film, finde ich. Also sie haben es hinkriegt.
Ja, vor allem hat er dann ja immer noch die Trainingshosen an, oder?
Er hat die gleichen Klamotten in verschiedenen Kombinationen an, den ganzen Film über. Aber das ist, glaube ich, was er anhat, wo er ihn Edward Norton abholt und mit ihm saufen geht zum ersten Mal, weil seine Wohnung rausgesprengt worden ist. Er hat dann auch so, so einen extrem bunten Comic-Wife-Beater mit abgeschnittenen Haar, mit so einem Buzzcut am Ende vom Film. Ja.
Soll ich gleich was beichten?
Ah, nie? Echt jetzt?
Ich hab Fight Club nie gesehen.
Oh, den kann man schon nachholen, ja.
Nachholen, aber oder? Aber weißt du, worum es geht? Also kennst du den Inhalt?
Es gibt mittlerweile Filme, die das ein bisschen besser machen, das Thema bearbeiten, aber er ist jetzt nicht ganz so gefährlich wie Joker oder American History X, aber es ist schon ein guter Film über die Gefährlichkeit des jungen Mannseins irgendwie so.
Ja, aber passend zu dem Outfit muss ich noch, weil diese rote Lederjacke, die er da angehabt hat. Ich wollte immer so eine haben, zwischen 17 und 25 wollte ich immer so eine rote Lederjacke haben, aber nicht wegen Fight Club, sondern wegen Goodfellas.
Sagst du das jetzt?
Bei Goodfellas gibt's eine Szene, wo der Ray Liotta ziemlich sauer ist, weil der Nachbar seine Frau bedrängt oder belästigt hat, und da steigt aus dem Auto aus und geht auf die andere Straßenseite, zieht seine Pistolen und schlägt ihm halt einfach
ein.
Ja, und dann da kommt der Kollege vom einen, weil die gerade beim Schrauben am Auto sein, und dann hebt er dem noch die Pistolen hin, oder? Und sagt halt, er tut halt so, als ob er das schießen will. Und ist halt so voll Psycho gerade. Also ich dreht halt voll am Rad. Und dann geht er wieder zurück zu ihr, zur Tür, und gibt ihr halt die blutige Pistolen und sagt halt quasi, sie soll sie verstecken. Und dann kommt da die Stimme aus dem Off von ihr, oder? Glaube ich, so eine Erzählstimme, und sagt halt, manche Frauen mag das abschrecken, aber ich, bla bla bla. Sie hat es halt geil gefunden, quasi. Und da, und die Jacken, die weinrote Jacken, die wollte ich immer haben, weil ich habe in Henry Hill einfach so also so cool. Das war in unserer Mafia, verherrlichen wir die Mafia-Phase.
Die hat jeder gehabt.
Aber das ist so ein Kick-Ass-Outfit mit dem schwarzen Rollkragenpulli und die rote Lederjacken drüber.
Ne, schwarzes Hemd mit weißen Knöpfen habe ich auch gehabt, von Lee sogar damals. Er war halt einfach der Hero, oder? Er war da wirklich ein Hero für. Ich habe immer noch, Henry Hill ist ja immer noch mein Tag bei irgendwelchen Accounts. Weißt du? Habe immer noch Henry Hill 81. Das bin immer noch ich, weil ich ihn einfach so cool gefunden habe. Im Nachhinein, jetzt, wenn man drüber nachdenkt, ich meine, das war einfach ein
Mörder. Ich glaube, er hat nie gelebt, der eigentlich.
Ein Gangster, noch. Oder?
Der echte.
Der Henry Hill.
Der echte Henry Hill.
Ray Liotta lebt nicht mehr leider. Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr leben.
Weil ich glaube nämlich, der hat niemanden umgebracht. Älter. Ich glaube, der war halt wie im Film halt für Organisation und Finanzen zuständig, glaube ich. Ich meine, es war schon ein Gangster und hat halt geholfen bei solchen Sachen und war natürlich mitverantwortlich. Aber er selber ist, glaube ich, nicht zum Mörder geworden, glaube ich.
Wollen wir es gut lesen?
Das ist nämlich etwas, was ich auch lange nicht. Das ist nämlich etwas, was ich lange nicht gewusst habe.
Fußball nehmen.
Dass Goodfellas halt eine wahre Geschichte ist.
Ja.
Jetzt auch wieder.
Ich weiß nicht, ob er ihn umgebracht hat.
Eine passende Frage dazu. Also, Goodfellas, das wird ja so sein, die werden Sachen gekauft haben, die es halt schon gibt von der Stange, und dann halt ein Outfit zusammengestellt haben, oder? Oder glaubt ihr, da ist wirklich was speziell für den Charakter genäht worden oder gemacht worden?
Ich glaube, dass ich sicher geschaut haben auf Fotos und so, was der angehabt hat. Und das nachgeschneidert oder nachgekauft haben, glaube ich schon.
Weil zum Beispiel, aber es ist immer nur so, ja, das ist eine Jacke, die es wahrscheinlich in echt angegeben hat, zum Kaufen, genauso.
Ja, das glaube ich schon.
Und also wenn das ich das jetzt aber vergleiche mit einem Film wie Dune, wo sie halt dann sagen, okay, wir bauen was komplett Neues.
Also ich kann das sagen, wie es bei Boardwalk Empire war. Das ist eine Mafia-Serie mit dem Buscemi, mit dem Steve Buscemi. Die spielt in die 20er und 30er Jahre. Die spielt in der Prohibitionszeit. Und da war es so, dass die Ausstatter, die haben ja Klamotten gebraucht für die ganzen Leute und nicht nur eins, sondern die Leute haben ja in jeder Szene, weil in jeder Szene, die ein anderer Tag ist, haben sie ja was anderes an. Und da war es so, dass sie für jede Person Kleidung geschneidert haben, weil die Kleidung hat neu ausschauen müssen und das war einfach nicht mehr zum Kriegen. Du hast nicht für Produktion passende Kleidung für so viel Leute gekriegt, deswegen haben die Schneider halt wie damals die Anzüge, die Mode, wie es in die 20er und 30er Jahre war, für jeden Schauspieler einfach geschneidert. Und du brauchst halt mehrere Outfits und jedes Outfit brauchst du 2-3 Mal, falls das in der Reinigung ist oder was ist oder so. Also der Kostümaufwand bei solchen Sachen ist, glaube ich, also bei Boardwalk Empire war es massiv. Wie es bei Goodfellas war, weiß ich nicht, weil der spielte nicht weit weg von der Zeit, wo man gedreht hat, glaube ich, oder? Ja, okay, doch, ja.
Doch schon. 30. Ja, kein, aber jedenfalls ist, er hat niemanden umgebracht. Also habe ich jetzt mal schnell recherchiert, gerade dass man es auch noch, dass wir da keine falschen,
nicht, dass so eine nicht andere
zu viele, nicht zu viele falsche Tatsachen verbreiten. Aber er ist am 12. Juni 2012 in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, also auch anders wie im Film, wie der Film endet. Dann ruft er nicht an. Aber kurz zu die Outfits, ich weiß es nur von Harry Potter, dass sie da also x gleiche Outfits gemacht haben in unterschiedlich zerstörten und verschmutzten Varianten. Weil das bedenkt man ja, also das bedenkt man ja oft gar nicht. Wenn du einen Film schaust und der geht los, jetzt bei Harry Potter zum Beispiel, der geht los aus dem Schloss mit seinem normalen Outfit und geht dann in den verbotenen Wald und hat dort irgendwie einen Kampf und dann wird das Outfit schmutzig und zerstört, dass das ja nicht passiert. Oder? Also, der wird ja in ein schmutziges Outfit gesteckt.
Ja.
Das passiert ja nicht. Das wird ja nicht einfach schmutzig und zerstört während dem Kampf, sondern der geht mit dem sauberen rein, nachher cut, dann zieht er sich rum, hat schmutzig an und dann wird weitergedreht. Ja.
Das müsst ihr genauso machen, dass das ausschaut, ja, da ist wirklich in einem Kampf gewesen. Nicht gleich genau, mit der Schar Eggau verschneiden.
Genau, da brauchst du ja auch verschiedene Stufen, oder? Also verschiedene Stufen der Verschmutzung oder der Zerstörung. Und das ist eigentlich schon, und das bei Dune und so ja auch, oder? Und das ist eigentlich schon die Sache, wenn man sich das eigentlich mal so bewusst vor Augen führt, was da dahinter steckt.
Ich stelle mir das schwierig vor, wenn der Charakter in der Szene dreckig wird, wenn er jetzt zum Beispiel in Matsch fliegt und dann steht er auf und ist es dann das Matschleibel, wo er wirklich reingeflogen ist? Oder sagen sie, okay, da ist dein Matschleibel jetzt? Das stimmt, man denkt nicht drüber nach über das Ganze. Deswegen ist der krasseste Continuity-Fehler, was Klamotten angeht, finde ich, ist bei Die Hard 1, wo der Bruce Willis von einer Szene auf die andere. Also ich glaube, es ist nicht einmal ein Cut weg, sondern es ist halt nur ein Cut im gleichen Setting, statt am weißen ein braunes Unterleibel anhat. Auf einmal. Es ist so komisch, ey.
Es kommt auffällt, oder?
Das ist keiner, dass da am Set keiner gesagt hat, hey, ich meine, haben die keine weißen Leibel mehr gehabt, oder was war da los?
Aber das sieht man auch beim Making-of von gewissen Serien oder Filmen auch oft. Da hängt da irgendwie so ein Whiteboard mit, ich weiß nicht wie viele Fotos, wo halt jeder Charakter ein Foto gemacht worden ist. Okay, das Outfit hast du genauso angehabt. Die Szene spielt jetzt anschließend an die eine, wir müssen die genau wieder so herrichten wie auf dem Foto. Das ist schon ein Mordsaufwand, glaube ich.
Das alles ja, so, ja. Also ist echt ja, cool, aber also wie sicher, also ich glaube so das, wie heißt's?
Ausstattung, Continuity.
Wie heißt denn?
Was?
Kostüm. Ja, Ausstattung oder halt Kostümbildner ist ja, glaube ich, ein mega cooler Job. Also wenn du jetzt Schneider bist oder dir das taugt zu schneidern, oder dann ist ja das, glaube ich, bei so einem Film, das so Sachen, Outfits, also ich glaube, vor allem jetzt auch gerade in der Harry Potter Welt, oder wenn du weißt, okay, du hast so ein Real Life Thema, also jetzt bei Dune ist es ja alles irgendwie, oder? Dune ist ja alles egal. Kann schon komplett crazy auch sein. Oder? Aber bei Harry Potter hast du ja quasi England plus du hast die Geschichte, also das ist ja alles so ein bisschen viktorianisch, oder? Die Zaubererwelt, das spielt ja alles ein bisschen in der Vergangenheit, oder? Angesiedelt. Und du musst halt da irgendwie so Outfits kreieren, die funktionieren in der richtigen Welt, also quasi in der Muggelwelt, aber auch in der Zaubererwelt, oder? Weil die Zauberer ja dahin zwischen den Welten hin und her wechseln, oder? Also wenn da zum Beispiel, wenn der Zaubereiminister mit dem Prime Minister von England trifft, weißt du, dass das Outfit halt einfach nicht lächerlich wirkt, sondern einfach passt. Das finde ich halt alles, das finde ich
passiert
super spannend.
Passiert das in, ich kann Harry Potter nicht genug.
Es sich passiert, öfter
mit echten,
bei den Tierwesen-Filmen, oder? Passiert
das? Ja, es ist schon so, bei den Tierwesen-Filmen passiert es noch viel mehr, ja. Bei den Harry Potter-Filmen ist es halt im Buch, wird es halt beschrieben, im Film wird es halt angedeutet, aber es muss ja im Film trotzdem passen, oder? Also im Film war es mal zum Beispiel bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, dass sie halt denjenigen, der das Feld, dem halt das Grundstück gehört, wo das stattfindet, den haben sie halt irgendwie verzaubert, oder? Und das heißt, sie müssen ja in dieser Welt sich auch bewegen. Und da kann er jetzt nicht mit dem Spitzhut daherlaufen und mit dem Umhang. Wobei sie schon sagen, die sind halt immer ein bisschen eigenartig gekleidet. Also es waren halt eigenartig gekleidete Menschen. Aber eben, das finde ich schon ganz cool eigentlich. Wenn du dann das als Vorlage hast und dann darauf...
Da gibt es ja das Meme, wenn man in Dumbledore sieht bei Tierwesen und also wunderbare, na, wie heißt die fantastische Tierwesen und wie sie zu fangen sind oder so.
Da
sieht man in Dumbledore, in Jude Law, sieht man ja, einfach im Anzug und mit Melone oder halt mit Hut, so ein British Attire. Und dann war halt das Meme so, hey, wann hat der geswitcht von dem, also zu quasi Business-Anzug, zu Full-on Wizard mit so wehender Robe und so einem Hut? War das ein harter Cut oder war das so ein schleichender Übergang? Ey? Wo irgendwann einmal ein Cape gehabt hat beim Anzug dazu und so?
Ja, Nein, also das ist schon ziemlich, also das kann man eh auch, passt ja eh auch zu iconic Outfits, wenn wir das nicht letztes Mal schon gehabt haben, aber ich glaube nicht.
Ja. Jetzt ist ja, Harry Potter ist schon auch sehr. Ich meine, ich bin in der Cosplay-Szene jetzt ja nicht so drinnen, aber ist das manch so eine Job-Aussicht für manche, die Cosplay machen und sagen, boah, aber das wäre mal cool, wenn ich in einem Film auch irgendwie Kostüme mache.
Glaube ich voll.
Kennst du jemanden, der Cosplay-Kostüme macht?
Ja, Marco, mir kann
ich nicht persönlich, oder? Ja.
Der, ja, das haben wir nicht gefragt damals.
Der also, Schweighofer Matthias macht das ja.
Aber da ist ja oft nicht so, dass, okay, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Schneider oder so, sondern er startet das als Hobby und dann...
Aber der Matthias, der geht das nicht auf Messen und so und macht der Wettbewerb mit, oder?
Na, aber der hat für sein Cosplay, für sein
stimmt.
Für die Band, wo er mit auf Tour geht. Plus für seine Fotoshootings halt. Also wir haben ja da auch schon, also weißt du, sein Ghostbusters ist ja sein Ghostbusters Cosplay. Plus auch sein jetzt gerade Buzz Lightyear. Und das habt ihr gesehen, oder? Am Faschingsdienstag, wo ist er als Buzz Lightyear gegangen und Woody.
Na, also
mit dem Kollegen zusammen. Da hat sich das ganze Buzz Lightyear-Kostüm nachgedruckt mit mehreren 3D-Druckern.
Ah, wohl, da habe ich auf Instagram habe ich es Making-of gesehen.
Ziemlich.
Der Marco und ich, wir haben ja auf der Comic-Messe, auf der Comic-Con in Wien, haben wir ja eine Cosplay-Gruppe getroffen. Wir haben ja dann ein kleines Interview geführt, da könnt ihr nachhören in unsere Comic-Con-Folgen.
Mit den Austrian Best Criterions, oder wie heißt sie?
Ja.
Ja, genau. Ja.
Ja, der hast du damals nicht gefragt, ob die einen professionellen Background haben mit was irgendwie.
Gibt. Ich glaube, man hört glaube ich, im sein, Interview, oder? Dass sie keinen professionellen Background haben, glaube ich. Ich wüsste jetzt nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich muss die Folge selber nachhören.
Ja, aber so richtig. Hörst du wieder mal selber an?
Marco?
Okay. Ja, der Zusammenhang ist mir erst jetzt irgendwie geschossen mit so, ja, das wäre vielleicht so ein Resource-Pool für einen Film irgendwie so Kostümbau und Kostüm. Sagt Bau ist halt auch schon, oder?
Gibt's ja viele Cosplayer und Cosplayerinnen, die das besser machen. Zum Teil, wenn du schaust bei Comic-Verfilmungen, gibt es ja viele Beispiele, wo die Cosplays geiler ausschauen, wie sie dann im Film ausschauen. Da hat es ein Cosplay gegeben von der Bella, von die Schöne, na, wie heißt die von Die Schöne und das Biest? Was die Belle? Wo das Cosplay
Belle.
Mehr nach Belle ausgeschaut hat, wie die Emma Watson im Film. Oder das von die Fantastischen Vier, das Stornwesen. Gibt es ja auch so einen berühmten Cosplay-Fall, wo das Cosplay geiler ausschaut wie
okay.
wie das in einem Fantastic Four-Movie.
Ja, aber hätte du sicher noch irgendein iconic Outfit.
Ich habe noch was ich dranhängen möchte an Michis Goodfellas Outfit mit der roten Lederjacke, die ja auch bei Fight Club vorkommt. Und zwar so ziemlich jedes Hemd vom Tony Soprano bei die Sopranos. Der Tony Soprano, der rockt so einen Style, wo Bowlinghemden eine große Rolle spielen. Und zwar Bowlinghemden, also der Look mit Bowlinghemden meine ich eben breite Längsstreifen. Das heißt Hemd mit Kragen und Knopfleiste und in der Mitte immer eine Grundfarbe, in die Mitte und an die Ärmel, oft weiß oder oft eine helle Farbe und dann seitlich über die Brust breite Längsstreifen mit einem drittfarbigen Zentrum noch. Und das ist so der typische Bowlinghemd-Look. Und wenn nicht was, was ich meine, leider hat der Charlie Sheen den Look für Two and a Half Men missbraucht, sage ich mal. Weil das ist was ich auch gern anhabe. Ich liebe Bowling. Ja, weil
du in der leider.
Beschissene ja, Serie ist. Dann hast du mir gesagt, jetzt wieder Charlie Sheen. Ja, da muss ich drüber stehen.
Da musst du drüber stehen. Ja. Sonst spielst du Charlie Sheen.
Ach so. Ja. Ja. Ich hab auch so ein Hemd, ja, genau. So ein bisschen Vintage. Ja. Das ist ja so Vintage-Style.
Also das ist so ein echt so geile, so das ist ein geiler Look, finde ich.
Ja, als ja. Sopranos habe ich auch nie gesehen.
Ja, okay. Nicht dazu gekommen. Das ist halt
auch Minimum, glaube ich. Jetzt, wenn ich start. Mit 70 Stunden reicht man nicht mehr.
Ja.
Aber ich schaue mir gerade Fotos an, das hat aber relativ
immer, der hat natürlich an, in der ganzen Serie in 70 Stunden hat er extrem viele unterschiedliche Klamotten an. Aber die Bowlinghemd, der Bowlinghemd-Look, der kommt halt immer wieder vor. Dann hat der Henry Hill übrigens in Goodfellas auch ein paar Mal in ein paar Szenen. Ja.
Mhm, ja, ja, ja. Du hast was in die Gruppe gepostet, willst du darüber reden?
Ich hätte gerade noch ein...
Ah, okay, nein, das warst du, ich habe gedacht, das ist, das war der Andy, aber
ach so.
Das ist, glaube ich, ich weiß es nicht, ob es eine Columbo Star Trek Folge ist, aber Star Trek, apropos Iconic Outfits, Star Trek Uniformen seien ja auch ziemlich.
Warum glaubt es, ja? Haben die so einen Pyjama-Look?
Weil das die 70er waren.
Das habe ich mir zuerst auch gedacht, aber...
ja, weil die am Set geschlafen haben vielleicht.
Weil oder die bei Next Generation, sogar. Das wir ja momentan durchbingen, die Rebecca und ich, und das im nächsten Vorgeplänkel bei mir eine große Rolle spielen wird, da haben sie den Look hier auch, und wenn du dir neue Star Trek-Folgen anschaust, Discovery spielt ja vor Next Generation und weiter nach, aber der Look, der Pyjama-Look, der zieht sich ja durch alle Star Trek-Serien.
Ja, ich glaube, weil in die 60er Jahre, wo Star Trek gestartet ist, das Flanell, das ist Flanell. Nein, was ist denn das für Material? Das ist nicht Flanell.
Spandex?
Nein, wie heißt denn das? Na.
Satin.
Jedenfalls, ich glaube, dass der. Ja, genau, sowas. Nur dass das halt da voll in war. Dass das halt voll in war. Einfach.
Ja. Also, jetzt, sie wollten sich halt schon abheben, oder? Dass sie sagen, okay, na, das ist die Zukunft, die haben was anderes halt anders ausschaut.
Ich glaube, dass der Look, der Pyjama-artige, daher rührt, die Astronauten haben ja unter ihrem Astronautenanzug so eine Ganzkörperunterwäsche. So ein Onesie. Und ich glaube, dass der Pyjama-artige Look von ihren Uniformen, dass das die Überbleibsel von dem Astronauten-Wahnsinn sind. Quasi, dass es in... Weil bei Star Trek haben die ja so gut wie nie ein Spacesuit an. Also das kommt ja eigentlich gar nicht vor bei Star Trek. Oder fast nie.
Na, sonst kann der Kirk ja, nicht die Häuptlingsdoktor
schmusen. Wenn es gut geht, nur schmusen. Ich glaube, dass das so... Das Überbleibsel von der Unterwäsche, von der Space-Unterwäsche ist. Und dass die deswegen so ausschauen. Weil, wenn du denkst, wie sich die Raumfahrt entwickelt haben muss, ja, dann haben sie natürlich immer bessere Raumschiffe gehabt, wo man immer seltener den dicken Space-Anzug gebraucht hat, weil man aussehen muss, was reparieren, weil das immer besser geworden ist und so. Und vielleicht.
Velour war das, was ich gesucht habe. Velour war das Material, was ich gesagt habe.
Aber es ist schon, seine Theorie ist es jetzt nicht so schlecht, oder? Du hast nochmal den Anzug an und dann ziehst du den aus und bist halt im Raumschiff drinnen. Und dann sagen sie, wir müssen was haben, was dann auch noch funktioniert, wenn ihr einen Anzug auch nochmal anziehen muss.
Sie haben nämlich in die 60er-Jahre Folgen mit dem Kirk. Da haben sie die Dienststränge da an die Ärmel, kann das sein? Da haben... Schon, gell?
Na. Ja, doch.
Ja, bei Star Trek Next Generation haben sie die Dienststränge ja mit so volle und nicht volle Knöpfle da am Kragen. Knöpfle. Und...
Ja, okay. Übrigens, jetzt habe ich es endgültig herausgefunden, was das Material ist, nachdem ich gesagt habe. Samt.
Okay. Schnürsamt, nicht Samt.
Samt. So, das ist das, also Velour oder Samt, das ist das Material, was ich gesagt habe. Das ist so ein bisschen dicker. Es schaut nämlich aus, als ob das alles so ein bisschen eigentlich ein bisschen dicker war, so ein bisschen heiß.
Was ich
schauen die Uniformen aus. Also nicht wie so T-Shirts, sondern wirklich wie so Pullover. Also eben wie so, ja, Samt.
Und ich glaube, das war ja bei, ja, bei den alten Folgen ist da eigentlich gar nie eine große Veränderung, gell? Die haben immer, ich meine, die hat es ja nicht so lange gegeben, die ist ja leider an, zwei.
Ich hab's gerade gegoogelt, weil.
Okay. Erklär's.
Also am Anfang waren sie aus Velour. Also aus Samt.
Ja.
Und dann haben sie sich gewechselt, weil die Samtinnen eingegangen sind. Haben sie gewechselt.
Ja, da hat der Kalk im Bauch einziehen müssen, so lang.
Ich kann mir vorstellen, dass so genau, George Costanza da irgendwie am
also Set war und gesagt hat,
hey, Velour.
Okay. Aber da steht jetzt nicht, warum
einen Link geschickt.
Der Look, oder? Nicht? Warum sie extra den Look gewählt haben, oder?
Na, also so Jean, Costume Designer, William Ware Ties, Bob, the Colorful Bob Art Outfit. Read more.
Aha. Read more. Kostet.
Schau mal, wie was. Vielleicht kannst du mal weiterreden. ich lese Read more.
Ja, ist schon schwer, ein Zeitpunkt. Okay, nein, wir haben ein bisschen vorher.
Ich wollte das nochmal sagen, dass sie bei Next Generation, da haben sie, glaube ich, nach der ersten Staffel, haben sie die Uniformen schon sehr verändert vom Look her, weil die haben in der ersten Staffel, haben sie so gar keinen Kragen, da haben sie einfach so ein, wie ein T-Shirt-Kragen fast schon, einen sehr offenen, weiten Kragen, das noch Pyjama-mäßiger ausschaut. Und ab der zweiten Staffel, wo auch der Will Riker dann seinen Bart hat, haben sie Uniformen, die ein bisschen martialischer ausschauen, weil sie ein bisschen einen höheren Kragen haben. Und ab der vierten Staffel hat der Captain oft so, ich nenne sie ganz gern, sei Actionjackele, hat er da an. Da ist der Captain, unterscheidet sich massiv von allen anderen, weil da hat er nicht mehr so eine Pyjama-Uniform an, sondern schwarze Hosen und schwarzes Oberteil mit einer so fast schon Leder, so fast schon zurück in die Zukunftartigen Lederjacken oder Kunstlederjacken an, wo er halt schwarze Schultern und roten Ärmel und Torso hat an der Jacken. Also es spiegelt immer nur die Uniform wieder und wie sie ausschauen sollte, aber er hat da Jacken an dann. Und das ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass sie bei Star Trek generell sowas gemacht haben, dass sie den Look von einem Senior Officer so verändert haben. Weil das hat sonst niemand, das hat nur der Captain, das Actionjacke gelernt. Das hat er immer an, wenn Außendienst ist. Dann hat er.
Ja, stimmt, Jacke. Genau, ich kann mich erinnern. Ja. Aber da gibt es jedenfalls extrem viel auch nachzulesen über die Star Trek-Uniformen. Also, wer da mal zu viel Zeit hat, kann sich da mal eine hacken.
Wo ich mich gewundert habe, ist, dass sie dann bei, weil ich mir immer gefragt, Voyager schaut aus irgendeinem Grund anders aus und ich habe nicht sagen können, warum, weil das ist ja auch eine Star Trek-Serie, bis ich vor ein paar Tagen gecheckt habe, ja, die haben die Uniformen invertiert. Die haben farbige Schultern und einen schwarzen Körper, die Uniformen. Also genau umgekehrt wie bei. Das hat mir immer ein bisschen. Ich habe nie gewusst, ja, stimmt, warum das so komisch anders ausschaut, bis ich es vor kurzem jetzt gecheckt habe. Ist mir nie aufgefallen und ich habe nie sagen können, was der Unterschied ist, weil ich dumm bin.
Aber ich sehe gerade, der Captain Sisko hat auch so ein Ding. Haben sie für Deep Space Nine haben sie das auch so gemacht.
Ah, okay.
Die Schultern farbig.
Stimmt, bei Deep Space Nine haben sie es auch.
Ja, da wollte einer sich durchsetzen von den neuen Kostümbauer, sage ich jetzt wieder. Wir machen alles anders.
Gut, ich hätte nur zwei Outfits, aber die spare ich mir fürs nächste Mal auf. Was müssen wir nochmal der Folge machen? Ja, dann schauen nämlich immer krass viel Leute beim ersten Mal. Schauen zu. Gucken zu.
Ja, war doch toll.
Gut. Wrap mass up.
Sollen wir es einpacken?
Pack mass. Wrap it up. Es gibt übrigens eine Infographic zu den Star Trek Uniforms, die ich jetzt noch schnell schicke als Abschluss. Bevor ich dann sage, adieu und bis.
Oh.
Bald oder nicht bis bald, das wissen wir jetzt noch nicht. Gibt es jetzt eine Sommerpause eigentlich?
What?
Also für mich war das jetzt für 2 Wochen leider die letzte Folge. Traurig, traurig, traurig. Ich bin jetzt nämlich 2 Wochen im Urlaub. In die nachgeholten... In die Nacht...
Dann machen wir noch 2 Wochen
Sommerpause. Flitterwochen bin ich. Buhu! Ja,
besser ja, nicht doch
von Haxen und so, gell?
Genau, bleibst halt daheim, oder die Wochen daheim. Ja, nein, nachher sage ich adieu, gute Zeit, bis in 2 Wochen oder 3.
Machen wir ein kleines Päuschen.
Dir schönen Urlaub, wir machen ein kleines Päuschen. Und ich freue mich, wenn es dann wieder heißt.
Boah. Michi, Time. Michi, lass dein Auti, hä? Ey, mir hat sehr viel Spaß gemacht wieder mit Enk. Eine schöne Aufnahme war das. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich sehen wir uns jetzt dann wieder mal vor Ort nach der Sommerpause. Das wäre schön, weil es warten einige Überraschungen auf Enk da. Da werden wir zwar im Podcast nicht so viel zum Herrn kriegen, aber
der
Henry Hill Überraschung. So Henry Hill schön war's. Ich wünsche Enk einen schönen Sommer derweil, bis wir uns wieder hören. So lange ist es aber nicht, keine Sorge. Und habt viel Spaß mit der Folge und horcht einfach was nach derweil. Horcht einfach alte Classics, die Weihnachtsfolgen sind super gut, immer seit wir sie machen. Die kommen da im Sommer gut an. Die Schwimmbadfolge natürlich, dann Geschichten aus dem Urlaub. Ja.
Schwimmbadfolge.
Essen in der Popkultur. Wir haben ja schon so viel gemacht. Hey.
Folgt uns und werdet jetzt Patreon, bevor der Markus zu seinem Schlusssatz kommt.
Genau, das könnt ihr machen. Und ihr müsst nicht unbedingt das coolste und das neueste und das neueste Outfit haben. Es könnte so einfach cool bleiben. So, innerlich cool. Ciao.
Ciao.